Dear colleagues, these are our last decisions in this mandate, and I would like to thank you for 5 years of unity in diversity. It is our responsibility to keep Europe together and let rebuild Notre Dame. And happy Easter.
Da war der slowenische EU-Abgeordnete Alois Peterle im EU-Parlament so begeistert von Europa, dass er seine Mundharmonika ausgepackt hat. Vor 5 Jahren war das, also vor der letzten EU-Wahl. Jetzt ist es wieder soweit. Vom 7. bis zum 9. Juni wird das Europäische Parlament gewählt. Mit deutlich negativeren Vorzeichen, könnte man meinen, zumindest wenn man auf die Wahlplakate schaut. Sei kein Arschloch, heißt es da. Europa braucht dich. Ein starkes Europa ist ein sicheres Deutschland. Oder die streng blickenden Augen von FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Schwarz-Weiß mit einem einzigen Wort: Eurofighterin. Ich bin Pia und ich stehe auch immer so ein bisschen ratlos vor diesen Wahlaufrufen, dieses unser oder dein Europa, und will mich da schon aus Prinzip nicht sofort eingemeinden lassen. Aber ich will ja auch verstehen, was ich bin, wenn ich denn schon von mir sagen soll, dass ich Europäerin bin. Also nehmen wir uns in Was geht, was bleibt die Zeit, genau das zu besprechen. Was ist denn europäische Identität und brauchen wir die wirklich? Und diskutieren will ich das mit jemandem, der sich seit vielen Jahren politisch und literarisch mit Europa auseinandersetzt, mit dem Autor Ilja Trojanow. Hallo.
Hallo.
Ilja, gehst du wählen?
Nein, dieses Jahr nicht, aber aus einem ganz einfachen Grund, dass ich nicht kann und vergessen habe, frühzeitig den Wahlzettel anzufordern.
Die Tücken des Alltags.
Ich bin viel unterwegs, das ist manchmal schwierig. Ja.
Wann fühlst du dich denn als Europäer oder fühlst du dich überhaupt so?
Naja, es ist ja ganz einfach, man fühlt sich dann als Europa, wenn es einen Raum gibt, der größer als Europa ist.
Indem man sich dann also bewegt, wenn du unterwegs bist.
Indem man sich dann bewegt, also wenn es nur Europa gäbe, würden wir jetzt nicht viel diskutieren. Das heißt, Europa ergibt eigentlich immer nur Sinn als Thema, als Herausforderung, als Ideal, als Mythos, wenn es um seine Grenzen geht. Also Grenzen nicht nur territorial, sondern auch, wofür stehen wir? Was ist unsere Geschichte, Tradition, unsere Vision? Und da beginnt das Gespräch eigentlich.
Dann lass uns mal darüber sprechen, denn zur Geschichte und zur Tradition gehört ja auch, dass die EU sich Werte gegeben hat. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechte, die Würde des Menschen. Das kommt aber alles in diesem Wahlkampf irgendwie so gar nicht vor. Der ist aufgeladen mit Warnungen vor dem Ende Europas oder dem Ende der EU oder dem Triumph der extremen Rechten. Und das mag ja alles stimmen, aber diese Negativdefinitionen führen ja nicht unbedingt dazu, etwas gerne zu sein oder etwas sein zu wollen, oder?
Also wir sollten uns, glaube ich, erstmal emanzipieren von der Parteienpolitik, wie sie sich im Wahlkampf äußert. Ich habe gerade in den letzten Tagen einen Text gelesen von einer großen europäischen Visionärin, die Französin Simone Weil. Und in diesem Text fordert sie sehr, sehr schlüssig, dass man politische Parteien abschafft, weil sie eigentlich, da war sie sehr visionär, eine Art tribalistische Politik einfordern. Das heißt, man muss immer Partei nehmen. Das Wort sagt es schon. Also lassen Sie uns lieber gucken auf das, was in der Verfassung steht. Die Menschenwürde hast du gerade erwähnt. Die Menschenwürde steht genauso in der Europäischen Charta. Das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der erste Satz des deutschen Grundgesetzes. Wir haben gerade 75 Jahre gefeiert. Und auch der Europäischen Menschenrechtscharta. Und das ist ein Satz, den wir nicht in den Niederungen der Parteipolitik verlieren sollten, weil es ein Satz ist, der von Idealen und Visionen spricht, denen wir es noch entsprechen müssen. Das heißt, das Schöne an Europa ist ja, dass es immer wieder Träume formuliert hat. Träume mehr zu sein, als es ist. Und dass Europa auch eine Geschichte der selbstkritischen Analyse hat. Und beides sind eigentlich die großen, für mich grundsätzlichen, essentiellen Fragen, wenn wir versuchen, Europa zu definieren.
Das Träumen und das Realität werden lassen dieser Träume. Verstehe
genau,
ich das richtig?
Also was wir alle im Wahlkampf sehen, ist eigentlich eine Art Mythosmaschine. Also wenn man nationalistisch ist, dann versucht man, irgendeinen nationalistischen Mythos zu schaffen. Es ist ganz platt gesagt Propaganda. Aber die Rede des slowenischen Abgeordneten, diese Rede sagt ja einen Satz, der ganz häufig bemüht wird, diese Unity in Diversity, also die Einheit in der Vielfältigkeit. Und das ist ja eigentlich für mich so eine Art Definition von Freiheit. Freiheit wäre, dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, wir aber alle so unterschiedlich sein können, wie wir wollen. Und diese Wahlkampfpropaganda oder Mythen versuchen, das eigentlich zu negieren. Also eigentlich wird ja so getan, als gäbe es eine klare Ideologie, eine klare Haltung. Und das kann es in einem lebendigen, freien Europa einfach nicht geben.
Bei 350 Millionen Wahlberechtigten noch dazu, die jetzt aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben. Wie ist denn das Verhältnis von Identität und Identifikation? Braucht die EU sowas wie unsere Identifizierung mit ihr, um zu überleben? Also das politische Projekt?
Naja, das schließt ja eigentlich die visionäre Dynamik aus. Denn ident ist das, was gleich bleibt. Ich glaube nicht, dass wir 350 Millionen Wahlberechtigte in irgendeiner Weise erstarren wollen. Also insofern geht es eigentlich, glaube ich, eher darum, zu definieren, was uns eint. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Sondern eher zu definieren, wonach wollen wir streben. Also was ist ein mehrheitsfähiges Projekt der gesellschaftlichen Verbesserung?
Das ist was, was du auch schon mal skizziert hast. Diese komische, ja, Spaltung im Prinzip zwischen dem, was wir erstreben und dem, was wir sind. Du hast es mal genannt, das Jekyll und Hyde Europa in einem Artikel von vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich. Also so eine gespaltene Identität. Wir Europäer wären so gerne gut, aber wir können uns irgendwie nicht dazu durchringen im Alltag.
Wir haben beides in uns. Also das Tolle an diesem Bild von Jekyll und Hyde ist ja, dass die zwei Figuren sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern tatsächlich zwei Seiten einer Medaille sind. Das heißt, wenn wir die Menschenrechte mitformuliert haben, dann ist es ja ernst gemeint. Also ich glaube nicht, dass wir die Aufklärung in Bausch und Bogen verdammen können und auch nicht das Projekt der universellen Menschenrechte. Gleichzeitig aber gibt es ein Europa des Eigennutzes, der Ausbeutung bis zum heutigen Tag, der extrem aggressiven Haltung gegenüber dem globalen Süden vor allem. Und diese beiden Seiten, das müssen wir, glaube ich, erkennen, das ist ein essentieller Teil von unserer Geschichte und von unserer Gegenwart auch. Und immer, wenn man etwas Positives sieht, also zum Beispiel die EU kämpft zu Recht für gewisse progressive Gesetze, die zum Beispiel verhindern, dass in der Wirtschaft Produkte verkauft und gehandelt werden, die auf Menschenrechtsmissbrauch beruhen. Aber gleichzeitig gibt es eine Subventionspolitik der EU, von der wir wissen, dass es die Bauern in Afrika extrem benachteiligt und teilweise sogar zerstört. Diese Schizophrenie oder diese Widersprüchlichkeit, die haben wir auf allen Ebenen europäischen Handelns.
Und das macht ja auch was mit diesem Aufruf zur Identifizierung oder zur europäischen Identität, die geschaffen werden muss. Das ist ja so ein bisschen das, was, wo mir auch sich die Fingernägel kräuseln, wenn ich gefragt werde, was ist denn eine europäische Identität? Fühlst du dich als Europäerin? Dann möchte ich natürlich nicht sagen, ich identifiziere mich mit den europäischen Außengrenzen oder mit Moria. Ich möchte, genau. Aber natürlich gehört es zu meinem politischen Alltag und zu meiner politischen Realität, denn ich lebe ja hier und ich wähle auch hier. Und natürlich muss ich anerkennen, dass auch das Europa ist. Also dieser Aufruf zur Identifikation, der tut auch immer weh.
Sehe ich genauso. Ist auch nicht praktikabel, weil die EU ja immer größer wird. Und in dem Moment, in dem wir sagen, es gibt Beitrittskandidaten in dem, was man jetzt Westbalkan nennt, also Südosteuropa, dann wird sich doch unsere Identität verändern, indem diese Länder Teil Europas werden. Wie schwierig das ist, merkt man ja an den Themen, die umstritten sind. Also zum Beispiel, gehört der Islam zu Europa? Wenn man sich vorstellt, Südosteuropa und Spanien wären nicht Teil von Europa, dann könnte man sagen, tatsächlich geschichtlich hat der Islam hier kaum eine Wirkung entfaltet, bis vor 2, 3 Generationen durch die Einwanderer. Aber wenn wir vor allem Südspanien hinzunehmen und dann den Balkan, dann muss man sagen, der Islam war seit 1000 Jahren ein integraler, ein wichtiger Teil von Europa. Das heißt, in dem Moment, in dem Europa nicht stillsteht, sich neu erweitert oder auch sich neu definiert, wird die Frage der Identität neu gestellt. Und was bringt es eigentlich, jedes Jahr eine neue Identität zu diskutieren?
Aber machen wir ja so ein bisschen, oder? Gefühlt, oder nicht immer eine neue, aber immer eine gleiche. Es ist immer die gleiche Frage und wir landen irgendwie immer wieder bei irgendwie sowas, ja, Westeuropäischem.
Na klar, weil wir keine Antwort haben. Das ist ja immer typisch. Wenn man keine Antwort hat, dann stellt man immer wieder dieselbe Frage.
Du hast gerade Südspanien genannt, ne? Also wenn wir uns nochmal sozusagen ins späte Mittelalter, in die frühe Neuzeit beamen, waren Cordoba und Konstantinopel die größten Städte auf dem europäischen Kontinent. Also an den Rändern gelegen geografisch, aber tatsächlich im absoluten Zentrum. Identität oder diese Suche nach Identität könnte die tatsächliche europäische Politik, dieses tatsächliche gemeinsame Projekt ja auch irgendwie entpolitisieren, weil man sich dann immer nur die Frage stellt, wer sind wir und wer wollen wir sein und nicht, was machen wir eigentlich tatsächlich?
Ja, also was du jetzt gerade betonst, ist das Moment des Mythos. In dem Moment, in dem wir dann nur noch über Mythen reden, wird es tatsächlich gefährlich apolitisch. Das ist eigentlich Teil auch der populistischen oder autoritären Bewegungen, dass sie ja ein Kunstprodukt schaffen. Ich komme ja gerade aus Indien. Die regierende Partei, die BJP, die Teil einer Bewegung namens Hindutva ist, die erfindet ein Indien, das es nie gab, und sagt, diesem Indien müssen wir folgen. Und das ist eigentlich ganz typisch für diese Mythen einer homogenen Identität. In dem Moment, in dem wir zugestehen, dass Identität voller Vielstimmigkeit ist, wird natürlich ein solcher Mythos verunmöglicht. Und deswegen müssten wir eigentlich darauf bestehen, dass dieser von allen Politikerinnen beschworene Satz der Vielfalt in der Einheit, dass wir diesen ernst nehmen. Und das bedeutet eigentlich, die Identitätsfrage abzulehnen.
Interessant, was du gerade sagst, weil das ist so ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Das Stichwort oder dieses Konzept Identität ist ja total potent, ne? Wir sehen es ja gerade am extrem rechten Rand, auch bei dieser EU-Wahl oder bei der identitären Bewegung, die so eine Art europäisch-christliches Abendland konstruieren. Und die Rechte springt total auf dieses Kultureuropa an. Also bekämpfen wir gerade sozusagen, ja, so ein Identitätsangebot von der Rechten mit so einem Diversitäts-Identitätsangebot, ja, aus europäischer Perspektive.
Ja, aber dann gibt es auch da einen Widerspruch. Das ist mir immer wieder passiert, aber auch vielen Kolleginnen, die sich in irgendeiner Weise als kosmopolitisch progressiv äußern, dass wir Hass-E-Mails bekommen von diesen Leuten, die du gerade beschrieben hast. Und fast immer, ich übertreibe nicht, fast immer sind diese Zuschriften sehr stark, was den Hass betrifft, und sehr schwach, was die Kenntnis der deutschen Sprache betrifft. Das heißt, die Leute, die dieses Deutschtum verteidigen, können ihre eigene Sprache nicht einmal richtig. Und ich glaube, das gilt auch für diesen Mythos des christlich-europäischen Abendlandes. Wenn man diese Leute genauer befragen würde, wie war es denn damals im 12. Jahrhundert mit Averroes? Und was war der Konflikt zwischen Thomas von Aquin und Averroes, der sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung dann der Renaissance? Dann vermute ich, dass sie die vielschichtigen, komplexen, argumentativen Konflikte und Dialoge überhaupt nicht kennen oder nicht verstanden haben. Und insofern ist das eigentlich ein Abziehbild eines nie existierenden Europas.
Ein Europa, das gehört ja auch mit dazu, im Prinzip im Nahen Osten entstanden ist, ne? Also apropos Mythos, wenn du es jetzt gerade ansprichst, Europa wird von Zeus aus Mesopotamien entführt. Bis zum Ende des Mittelalters, wie gesagt, waren Konstantinopel und Cordoba die größten Städte des Kontinents. Der, ja, Kontinent war bis zu seiner jüngsten Vergangenheit in zwei Hälften getrennt. Und das Mittelmeer war über Jahrhunderte eigentlich eine Art europäisches Binnenmeer und ist heute eine tödliche Grenze.
Das Mittelmeer war die längste Zeit eine Brücke. Also es gibt unendlich viele Verbindungen. Und nur ein Beispiel, Venedig war die Schwesterstadt von Alexandria. Ganz enge Verflechtungen, wirtschaftlich, kulturell, politisch. Und insofern sind wir eigentlich heute rückständig. Als das Mittelmeer eine Brücke war, gab es eine Art Kreislauf. Und wenn man sich die Migrationsforschung anschaut, so war es nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt kein Problem, dass sehr viele Menschen aus dem Maghreb vor allem nach Frankreich kamen, wenn sie Jobs gefunden haben, geblieben sind, wenn nicht, nach Hause zurückkehrten. Es gab also ein Kommen und Gehen. In dem Moment, in dem wir dieses Mittelmeer als unüberwindbare Grenze, als tödliche Grenze eigentlich sichern, in Anführungszeichen, wird die Überwindung so schwierig, dass kein Mensch dann, dem es gelingt, zurückgeht. Das heißt, wir haben ein Erstarren anstatt eine Fluidität, also ein Dahinfließen. Und dieses Dahinfließen war eigentlich immer eine Stärke in Europa.
Lass uns mal an die Ränder Europas gucken, weil vielleicht ist es ja genau das, was die besser können, in Europa ein politisches Projekt, ein gemeinsames politisches Projekt sehen. Wenn wir jetzt nach Georgien schauen, ne? Ganz aktuell die Proteste, diese massiven Proteste gegen das sogenannte NGO oder ausländische Agentengesetz, die sich alle, die Menschen, die da auf die Straße gehen, explizit auch auf die EU, auf den möglichen EU-Beitritt, auf eine Perspektive in der EU berufen. Wenn wir in die Ukraine schauen, ist das Ganze ja noch mal akuter und dringender. Gibt es an den Rändern sowas wie ein besseres Verständnis dafür, was Europa sein könnte und was Europa erreichen könnte?
Es gibt größere Hoffnungen und größere Enttäuschungen. Das Land, aus dem ich ursprünglich stamme, Bulgarien, hatte eine sehr proeuropäische, vor allem Jugend. Es wurde Mitglied der EU. Und dann hat man festgestellt, dass es eigentlich nicht zu einer wesentlichen Demokratisierung des Landes geführt hat, sondern dass die vielen EU-Hilfen eher so etwas wie eine Subvention für die lokale Mafia sind oder für die lokale Oligarchie, je nachdem, welches Wort ihr lieber habt. Und es entstand dann eine Enttäuschung und tatsächlich so ein Art Zynismus, der wiederum dazu führte, dass immer mehr, vor allem junge Bulgarinnen, versuchen, das Land zu verlassen. Das Land ist von ungefähr 9 auf etwas mehr als 6 Millionen geschrumpft. Und ich glaube, dass das Ähnliches bei jenen Ländern, die noch nicht beigetreten sind, also wie Georgien und Ukraine. Aber bei Georgien fällt mir etwas anderes ein. Das Einzige, was ich als tatsächlich europäische Identität akzeptieren würde, wäre Wein. Ich glaube, dass entweder in Georgien oder in Armenien zum ersten Mal Wein angebaut und verarbeitet wurde. Und das ist ja eigentlich dann kulturell tatsächlich ein Begleiter der europäischen Kultur. Und was wunderbar ist, dass die steilen Terrassen an der Mosel, in der Wachau, in Nordwestspanien, dass die, wenn man sich das anschaut als Kulturlandschaft, eigentlich Spiegelbilder voneinander sind und dass die Art und Weise, wie wir den Wein in unsere tägliche Kultur einbinden, das sind tatsächlich Sachen, die uns verbinden.
Das heißt, mit der Osterweiterung kommen wir eigentlich näher an unsere Wurzeln.
Was den Wein betrifft, absolut, absolut. Es wird dann eine EU-Kommission geben, die entscheiden muss, ob Armenien oder Georgien den älteren Anspruch haben.
Und wer dann sein Siegel drauf machen darf. Und
genau, ja. Ältester Wein der Welt.
Genau. Ein bisschen außen vor bleibt dann da die Türkei. In der Türkei gibt es nicht so richtig einen lokalen, einen einheimischen Weinmarkt. Aber gleichzeitig ist die Türkei ja auch das Land, in dem sich am besten spiegelt, was passiert, wenn diese Hoffnungen enttäuscht werden auf einen Beitritt. Eine extrem proeuropäische Bevölkerung, so ein bisschen wahrscheinlich wie Bulgarien, wie du es gerade skizziert hast, die aber immer außen vor der Tür gehalten wird und die sich mittlerweile zumindest in Teilen abwendet, weil sie nicht mal mehr Visa bekommt für die EU, geschweige denn für Deutschland. Obwohl hier natürlich total viele Menschen leben, die türkische Wurzeln haben, die Familien in der Türkei haben, die vielleicht einfach gerne ihre Verwandten mal zu Besuch hätten. Ist die Türkei sowas wie der Worst Case?
Naja, Worst Case ist natürlich Libyen.
Ja.
Wir dürfen das nicht vergessen und ich finde das eine Schande, dass wir beteiligt waren, dieses Land zu bombardieren, den dortigen Diktator zu verjagen, was natürlich gut war. Aber das Land wurde dadurch in einen Bürgerkrieg gestürzt, der bis zum heutigen Tag andauert und die Art und Weise, wie in Libyen hunderttausende Flüchtlinge behandelt werden, ist jenseits jeglicher Barbarei. Es ist absolut grauenvoll und erschreckend. Das heißt, wir kommen jetzt zu einem anderen Problem. Das ist, glaube ich, auch das Problem mit der Türkei, dass Europa eigentlich dann am stärksten ist, wenn es eine kritische Erinnerungskultur pflegt. Weltweit haben ganz viele Leute mir gesagt, dass sie Deutschland bewundern, weil es als eines der wenigen Länder überhaupt in der Menschheitsgeschichte einen zumindest teilweise sehr ernsthaften Versuch der Vergangenheitsbewältigung unternommen hat. Und das tun wir manchmal, wie bei der Shoah zum Beispiel. Wir versuchen das jetzt bei den kolonialen Verbrechen Europas, vor allem auch Deutschlands natürlich. Aber bei so Sachen wie Libyen schweigen wir. Es gibt keine Analyse dessen, wieso haben wir diesen Fehler begangen oder sogar dieses Verbrechen, je nachdem, wie man das einschätzt. Und was können wir daraus lernen? Und inwieweit sind viele Flüchtlingsströme auch Folge unserer falschen Außenpolitik? Das heißt, die Frage nach der Identität, das heißt die Frage nach dem Mythos, ist oft auch dann eine Art Selbstimmunisierung, um nicht darüber zu reden, dass wir auch sehr viele Krisen verursacht haben und dass wir sehr viel Blut an den Händen haben. Und ich glaube, ein zivilisiertes Europa muss sich immer wieder diesen Fragen stellen.
Lass uns mal schauen, was es bräuchte, um vielleicht tatsächlich sowas wie eine gemeinsame Vorstellung zu entwickeln. Denn das ist ja schon auf nationaler Ebene schwierig. Das ist ja schon auf regionaler Ebene schwierig. Auf einer europäischen Ebene gibt es überhaupt keine Kanäle, die wirklich von allen genutzt werden, die wirklich alle ihre Haltung, ihre Meinung einspeisen und diskutieren können. So eine europäische Öffentlichkeit, also eine wirkliche Vorstellung davon, was in Litauen, in Portugal, in Bulgarien, meinetwegen in Schweden, wo auch immer passiert, dieses Feld, auf dem wir gemeinsam spielen können, das existiert ja gar nicht. Und ich meine damit nicht nur die fehlenden Sprachkenntnisse.
Du hast in deiner Frage die Lösung eigentlich schon benannt. Wir haben eklatante Demokratiedefizite, die unter anderem damit zusammenhängen, dass tatsächlich ein Großteil der europäischen Bevölkerung nicht am politischen Prozess partizipieren. Das heißt, es gibt eigentlich wenig Interesse, keine Möglichkeiten der Mitgestaltung, der Anteilnahme, wortwörtlich gemeint.
Ja, 50% Wahlbeteiligung beim letzten Mal und da gibt es riesige Unterschiede. Es gibt auch 24% Wahlbeteiligung beispielsweise in Kroatien, ja.
Ja, aber das Jammern um die geringe Wahlbeteiligung sollte immer auch beinhalten, dass Wahlen nur eine von vielen, vielen demokratischen, diskursiven Ebenen sind. Dass es viel, viel mehr neue Ebenen braucht, in denen Menschen tatsächlich das Gefühl haben, dass ihre Stimme relevant ist. Das heißt, dass die Stimme gehört wird, also Stichwort Bürgerräte oder verschiedene andere Gremien, die zum Beispiel über Losungsverfahren, Stichwort gemeinnützige kommunikative Netzwerke, Stichwort übrigens auch Verteidigung des Öffentlich-Rechtlichen als eine Ausform von Allmende, von Gemeingut. Also es gibt sehr, sehr viele fehlende demokratische Gestaltungsmöglichkeiten. Und dadurch haben sehr viele Menschen das Gefühl, eigentlich im demokratischen Prozess marginalisiert zu sein. Das ist das eine. Also wir brauchen sozusagen einen ehrlichen politischen Diskurs, der eine Ermächtigung des Einzelnen beinhaltet. Und das zweite ist, dass wir es nicht oft genug sagen können, wir müssen nicht zu einer Einheitlichkeit finden. Also wir müssen eigentlich eine Weisheit oder eine Abgeklärtheit finden, dass wir die vielen unterschiedlichen Meinungen, Haltungen, Traditionen, Gebräuche und so weiter, dass wir das als eine Selbstverständlichkeit erachten und in keiner Weise uns in unserem Verständnis eingreifen lassen, dadurch, dass es Menschen gibt mit einem anderen Verständnis.
Ich würde zum Abschluss gerne einmal etwas kurz anteasern mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Der Künstler Thomas Belling, der hat ein spekulatives Museum gebaut, das Haus der europäischen Geschichte im Exil. 2013 war das und das ist ein Museum. Das ist ungefähr im Jahr 2060 angesiedelt und es blickt zurück auf die untergegangene EU. Die ist in dieser Fiktion Anfang der 2020er Jahre auseinandergebrochen. Und da sind ausgestellt zum Beispiel Schmetterlingskästen, in denen Visitenkarten von Lobbyisten zu sehen sind. Noch ist die EU ja da, Ilja. Was würdest du denn ausstellen wollen, sollte sie nicht mehr da sein?
Also ich würde ja wahnsinnig gerne mir überlegen, was mit diesen ganzen institutionellen Gebäuden passiert. Also wie würde man sie nutzen? Also ich war gerade in Goa. Eine wunderschöne alte portugiesische Kapelle, die völlig überwachsen war. Das sah unglaublich schön aus. Also manche Tempelbauten oder Kirchenbauten sind als Ruinen besonders schön. Und diese sozusagen neue Nutzung oder Umnutzung, die würde mich immer interessieren. Also wird das dann zu einem basisdemokratischen Raum, wird das zu einem Kulturraum oder wird das zu einer verlassenen Ruine?
Die wir dann besuchen können und auf der Ausgrabungen stattfinden.
Zu der wir dann zu Fuß gehen müssten, weil wenn das alles so untergeht, dann glaube ich, ist die Fußreise wieder angesagt.
Danke, Ilja Trojanow.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
Also dann streichen wir den Begriff Identität vielleicht am besten einfach mal aus unseren Diskussionen rund um Europa und schauen, was sich politisch tatsächlich bewegen lässt. Das war Was geht, was bleibt und wie immer interessiert uns auch, was ihr dazu zu sagen habt. Also fühlt ihr euch als EuropäerInnen? Schreibt uns an kulturpodcast@swr.de. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, überall dort, wo ihr eure Podcasts findet. Macht's gut!
Die Europawahl 2024 steht quasi vor der Tür. Zeit, mal bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn anzuklopfen. 450 Millionen Gesichter und Geschichten aus 27 Ländern. Und ein paar dieser Geschichten wollen wir euch erzählen. Ich bin Hannes Kunz. Und in jeder Folge von 27, der Podcast zur Europawahl, stelle ich euch jemanden aus einem EU-Land vor. Und ich erzähle seine oder ihre persönliche Geschichte. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD-Studios schauen wir uns dann die Hintergründe dieser Geschichte an und wir zeigen euch, warum sie uns im Endeffekt alle betrifft. Wenn ihr Lust habt, dann nehme ich euch in den Wochen vor der Wahl mit, quer durch Europa, zu den Menschen in Europa. 27, der Podcast zur Europawahl. Ab dem 9. Mai in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.